Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist und eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich jedes Mal. Amen. Preis dem Herrn. Meine Botschaft heißt heute, in der Schatzkammer Gottes oder deine neue Realität. Deine neue Realität. Nach Ostern ist nämlich alles anders als vorher. Wir haben Jesus, der vor wenigen Tagen sein Kreuz auf sich genommen hat und Gott nachgefolgt ist. Und es hat ihn alles gekostet. Jetzt ist er tot, jetzt ist er im Grab. Jetzt ist er nicht nur einfach beerdigt, sondern er ist in einem Felsengrab, das mit einem sehr großen Stein verschlossen ist. Und nicht nur das, es sind außerdem noch Soldaten um ihn herum, um den toten Jesus, ums Kreuz. Harte Männer mit harten Gesichtern, römische Soldaten. Jesus ist jetzt im Grab, seine bürgerliche Existenz ist vollkommen ruiniert. Das religiöse Establishment und der Staat haben ihn kaputt gemacht, vollkommen. Und sogar noch ein Siegel drauf gemacht, dass es auch wirklich jeder weiß und jeder merkt und nicht vergisst. Und keiner mehr ändern kann. Und die Jünger, die sitzen im Obersaal in Jerusalem, sind auch eingesperrt. Aus Furcht vor den Juden, aus Furcht vor der Obrigkeit. Denn Jesus ist gerade gekreuzigt worden. Ja, sie könnten sich ja darauf besinnen, dass seine Jünger auch nicht besser sind und die jetzt auch verfolgen. So, die haben jetzt also auch Angst. Jesus ist verschlossen, die Jünger sind verschlossen. Jesus ist tot, seine Jünger, die schlafen schlecht. In dieser Osternacht schlafen die furchtbar schlecht. Denn Jesus ist tot, der Herr ist tot, ihr Arbeitgeber ist tot, ihr Rabbi ist tot, der Prophet Gottes, der die Toten auferweckt hat, der so schöne Gleichnisse erzählt hat, der ist tot. Und dass er auferstehen soll, das wissen sie noch nicht. Das haben sie noch nicht erfasst. Jetzt heulen sie also rum, jetzt flennen sie und wehklagen. Ja? Kaum schlafen sie ein wenig, weint der Nächste und schluchzt. Das ist die Stimmung, tief depressiv. Und dann passiert was. Die Sternlein funkeln immer noch, es ist noch dunkle Nacht. Da zerreißt ein Blitz die Dunkelheit. Ein Engel fährt runter in diesen Garten, zu dem Gartengrab und rollt den schweren Stein weg. Und dann kommt Licht aus diesem Grab heraus, das noch heller ist, als das Gewand des Engels leuchtet. Und Jesus, er steht auf von den Toten. Schau, wenn Gott dir einen neuen Anfang gibt, dann können sie dich vollkommen zerstört haben, vernichtet haben. Du kannst im Gefängnis sein, bewacht werden von den wichtigsten und besten und strengsten Truppen, die es überhaupt gibt. Wenn Gott sagt, du kriegst einen neuen Anfang, dann kriegst du einen neuen Anfang. Amen. Ziemlich gut. Jesus hat von Gott einen neuen Anfang bekommen. Und der Herr gibt natürlich auch dir einen neuen Anfang. Jesus ist jetzt also auferstanden. Er ist auferstanden, er lebt, er geht umher und er freut sich bester Gesundheit. Aber seine Jünger wissen es nicht. Seine Jünger leiden oft, weil sie es nicht wissen. Weil sie nicht Bescheid wissen über ihn, weil sie nicht Bescheid wissen über die Segnungen, die er ihnen erkauft hat, weil sie nicht wissen, dass er lebt. Für viel zu viele Christen ist Jesus eine nebulöse Gestalt, die zwar irgendwo auferstanden ist, aber irgendwo in den Wolken ist. Jesus sagt am Ende des Matthäus-Evangeliums in Kapitel 28 in den letzten Versen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende des Zeitalters. Siehe, ich bin wo? Abgehoben und weg? Nein. Bei euch, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende des Zeitalters. Gut, das ist wunderbar, das weiß Jesus, aber seine Jünger wissen es nicht. Die sitzen immer noch im Obersaal und trauern. Sie sind immer noch genauso traurig wie vorher. Jesus begegnet Maria Magdalena und den anderen Frauen. Die anderen Frauen sind total begeistert. Sie rennen durch die Stadt Jerusalem, durch diese nachtschlafende Stadt. Sie klopfen an, machen das Geheimzeichen, die Tür geht auf, ja, und sie dürfen rein und sie stehen da und sie sind völlig ausgewechselt, sie sind total begeistert, sie brüllen, sofern Frauen brüllen, Jesus lebt, er lebt, wir haben ihn gesehen, er ist auferstanden, er ist wirklich auferstanden. Und es erschien ihnen wie leeres Gerede und sie glaubten ihnen nicht. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du die absolut super beste, heißeste, richtigste, wichtigste Wahrheit gewusst hast, jemanden mitgeteilt hast und der schaut dich an, als ob du spinnen würdest? Ja, genau, ist uns allen schon so gegangen. Und kaum haben sie sich beruhigt, die Jünger, klopft es wieder Geheimzeichen, klopf für die Klopf, ja, und sie schauen wieder zum Spion raus, es sind die Emmaus-Jünger. Die Geschwister aus Emmaus sind da. Sie machen die Tür auf, die Emmaus-Jünger rutschen rein und sagen, er ist uns begegnet, Jesus ist auferstanden und er hat sich mit uns unterhalten. Wir verstehen die Bibel jetzt viel besser als vorher. Und Petrus denkt sich wahrscheinlich, niemand kennt die Bibel besser als ich. Ja? Und Johannes denkt sich, wie kann das sein? Wenn, dann würde der Herr mir erscheinen, ich bin der Jünger, den er liebt. Die sprudeln auch, ja. Sie sind voller Leben, sie sind wie ausgewechselt, sie sind nicht mehr traurig, sondern sie sind total begeistert. Und die Frauen, Maria Magdalena und die anderen im Hintergrund, die können kaum an sich halten, die hüpfen jetzt und springen und loben und preisen Gott für die Auferstehung. Und die anderen stehen da und es erschien ihnen wie leeres Gerede. Also wenn du jemandem einen Rat geben willst und du kommst nicht an, dann macht der Herr das so, dass er andere bringt, die den Leuten dasselbe sagen, denselben Rat noch einmal geben, die nicht du sind. Du musst also nicht ständig an jemanden hinreden und den immer ermahnen, die dich irgendwann ab. Der Herr hat so gemacht, dass er einmal die Frauen genommen hat und jetzt hat er diese Männer genommen, die Emmaus-Jünger, die beides dasselbe sagen, beide glauben sie ihnen nicht. Also sie glauben ihnen beiden nicht. Wenn du merkst, du hast einen Rat und da muss jemand irgendwie unbedingt jetzt diesen Rat annehmen und sinkt aber nicht ein, dann bitte den Herrn darum, dass er selber Hand anlegt, dass er selber kommt und auf den Tisch haut. Denn nichts überzeugt die Leute mehr als ein persönliches Eingreifen Christi selber. Amen. Er gibt ihnen einen ganzen Tag, sich zu überlegen, ob das wirklich stimmt, ob diese Frauen wirklich spinnen und ob die Emmaus-Jünger wirklich Labertaschen sind. Und sie kommen nicht auf einen grünen Zweig. Sie wehklagen und sie trauern immer noch. Da erscheint er ihnen selber. Als sie endlich zu Tisch lagen am Abend des Tages, da erscheint er ihnen selber. Und sie denken, er ist ein Geist. Sie denken, er ist ein Gespenst. Es ist schon dunkel wieder draußen. Ja? Sie essen jetzt, die Kerzen stehen auf dem Tisch. Aus Markus wissen wir, er schalt sie, er schimpfte sie. Wegen ihrer Herzenshärtigkeit, wegen ihrer Borniertheit, dass sie denen, die ihn lebendig gesehen haben, nicht geglaubt haben. Aber dann freuen sie sich. Denn Jesus setzt sich jetzt hin mit ihnen und er isst mit ihnen, er trinkt mit ihnen. Sie dürfen seine Nägelmale anfassen und die Male in den Füßen und er zeigt sogar ihnen das Loch in der Seite. Er ist es wirklich, er ist es tatsächlich, er ist auferstanden. Und es endet jetzt natürlich alles. Weißt du, wenn jemand ein persönliches Erlebnis mit Gott hat, dann ist es anders, wie wenn du es ihm nur erzählst. Das Geheimnisvolle an einer Predigt ist das sogenannte Kerygma. Du predigst jemanden, das löst eine Begegnung Gottes im Herzen bei den Leuten aus. Deswegen sind Predigten hören, also ist so wichtig, ja? Muss man immer wieder machen. Jemanden hören, der das Wort Gottes predigt. Denn Gott hat es benutzt als seinen Mund, als seine Stimme. Den Emmaus-Jüngern ist Jesus nämlich erschienen und er hat sich nicht zu erkennen gegeben. Er hat einen Bibellehrer gemacht. Er hat ihnen erklärt, hört mal, das muss doch so sein. Das Passahlamm ist ein Symbol für Jesus, also für den Christus. Und außerdem Jesaja 53, er ist durchbohrt worden. Sie werden den Durchbohrten anschauen, heißt es bei Sacharja. Und so geht er also hin und her durch die ganze Bibel durch und erklärt das alles. Und erst ganz zum Schluss, als er alles erklärt hat, gibt es sich ihnen zu erkennen, er war es. Weißt du, heute macht es der Herr noch genauso. Er gibt dir jemanden, der dir das Wort Gottes predigt und du erkennst nicht, dass es Jesus ist, der spricht. Aber er ist es trotzdem. So, was will ich sagen? Dass das Wort Gottes, wenn es gepredigt wird, die Herzen entzünden kann. Deswegen beschäftige ich mich hier mit diesem Thema, ja. Und halte immer wieder Predigten, weil ich glaube, dass der Herr dein Leben verändert, dass es befreiende Botschaften sind letztendlich. Und jetzt schau, jetzt ist die Auferstehung, die schon vor Stunden stattgefunden hat, endlich in den Obersaal durchgedrungen und jetzt loben sie und preisen sie Gott miteinander und sind begeistert. Jesus setzt sich hin zu ihnen, er isst Fisch mit ihnen, Jesus macht Fisch. Ich auch. Ich erinnere mich jedes Mal dran, wenn ich so eine Makrele esse, eine geräucherte, Jesus hätte das auch gemacht. Ja? Und Honigwaben isst er noch, Nachtisch auch, schau. Und dann trifft er sich ja öfter mal mit ihnen in diesen 40 Tagen nach der Auferstehung. Aber das ist eigentlich gar nicht mein Thema, das war nur mein Anlauf. Mein eigentliches Thema ist ein anderes. Nämlich, wir sind ja in der Schatzkammer Gottes. Jesus hat uns einen Segen erkauft, der so phänomenal ist, dass die allerwenigsten es bisher überhaupt erfasst haben. Aber wir müssen diesen Segen überhaupt wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz dringend erfassen, damit wir drin leben. Denn du kannst nur glauben, was du weißt, dass Gottes Wille für dich ist. Wenn du nicht weißt, was Gottes Wille für dich ist, dann bleibst du unerhört. Denn der Glaube fängt dort an, wo der Wille Gottes bekannt ist. Ganz, ganz wichtig. Und nicht nur intellektuell bekannt ist, in deinem Kopf angekommen ist als Information. Der muss auch in dein Herz transportiert werden als Inspiration. Dass du sagst, ja, das glaube ich. Schau, viel zu oft ist es so, dass du eine Verheißung hörst. So wie die Jünger gehört haben, Jesus ist auferstanden und es erschien ihnen wie leeres Gerede. Einige der Dinge, die ich heute sagen werde, die werden dir vorkommen wie leeres Gerede. Obwohl sie die reine Wahrheit sind und Gott es durchsetzen möchte in deinem Leben. Oh Mann, ihr werdet euch noch wundern. Amen. Aber jetzt zunächst mal, die 40 Tage sind vorbei. Jesus erscheint ihnen immer wieder, auch in Galiläa. Er sagt zu ihnen, geht nach Galiläa. Ich habe mir gedacht, warum nach Galiläa? Ganz einfach. Der Boden war zu heiß in Judäa. Dort haben sie die Christen verfolgt. Wie wahnsinnig. Deswegen, weil er sich mit ihnen in Ruhe unterreden wollte, hat er sie nach Galiläa bestellt, auf einen Berg, wahrscheinlich den Berg der Bergpredigt. Und hat sich dort nochmal mit ihnen unterredet und miteinander besprochen. Teilweise ist er 500 auf einmal erschienen. 500 Leuten auf einmal. Phänomenal. Dort bespricht er sich also. Aber jetzt sind wir wieder in Jerusalem. Er führt sie raus aus Jerusalem den Ölberg hinauf nach Bethanien. Warum nach Bethanien? Naja, in Bethanien, da sind Martha und Maria daheim und da ist Lazarus daheim, den er von den Toten auferweckt hat. In diese Gegend geht er jetzt mit seinen Jüngern. Es sind nicht wenige, es sind schon einige, mindestens 120, sage ich jetzt einfach mal, die mit ihm gehen. Und jetzt steht er auf dem Ölberg oben und er verabschiedet sich jetzt von ihnen. Er sagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, geht hin, lehrt sie halten, alles, was ich euch gelehrt habe, lehrt sie umzukehren von ihren bösen Werken, ja, und lehrt sie, dass sie dann Vergebung bekommen und einen neuen Anfang. Und dann passiert was. Und ich lese euch vor, was passiert. Steht in Lukas, Kapitel 24, 50 und 51. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, dass er von ihnen schied und hinaufgetragen wurde in den Himmel. Jesus hebt buchstäblich ab. Er hebt die Hände zum Segen und er schwebt nach oben. Das Letzte, was die Jünger sehen, ist den segnenden Christus. Er segnet sie, er segnet sie, er segnet sie, dann ist er in einer Wolke und er ist weg vor ihren Augen. Das Letzte, was die Jünger gesehen haben, ist der segnende Christus. Leute, das ist prophetisch. Der Christus segnet bis zum heutigen Tag. Er ist immer noch der segnende Christus. Wenn er das nämlich nicht ernst gemeint hätte, dann hätte er vielleicht irgendwie anders da gestikuliert. Ja, er hätte die Faust geschüttelt oder irgendwie sowas. Oder gesagt, so, jetzt leg ich endlich los oder irgendwie so. Hat er aber nicht gemacht. Es steht zweimal da, in Vers 50 und in Vers 51. Er hob beide Hände, nicht nur eine Hand, sondern beide Hände. Er meint also einen richtigen, dicken, vollen Segen, den er mit beiden Händen austeilt. Und dann wurde er hochgehoben und während er sie segnete, entschwand er vor ihnen. Das letzte Bild, das die Jünger von Jesus haben, ist der segnende Christus. Was für ein Bild von Jesus hast du? Ist dein Bild von Jesus auch der segnende Christus oder ist er eher der ferne Christus, der irgendwo im Nebel ist und der allzu oft schlechte Laune hat? Der immer wieder streng mit dir ist und noch sich an Dinge erinnert, für die du schon tausendmal um Vergebung gebeten hast? Du fühlst dich immer noch schuldig? Oder siehst du den segnenden Jesus? Jesus, ihr Lieben, hat uns Segen erkauft. Ganz, ganz wichtig, dass wir das festhalten, der segnende Jesus. Sag mal mit mir, der segnende Jesus. Er segnet immer noch bis zum heutigen Tag und er will auch dich segnen. Lässt du es zu? Was mich jetzt zu Galater Kapitel 3, Vers 13 bringt. Im Galaterbrief sagt Paulus viele interessante Sachen, aber was er hier sagt, ist fundamental für uns. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Hing Jesus am Holz? Definitiv. So, verflucht war er. Aber nicht aufgrund seiner eigenen Sündhaftigkeit, sondern er hat deine und meine bösen Taten und die Folgen unserer bösen Taten auf sich genommen. Und auf diese Art und Weise hat er uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Was dieser Fluch des Gesetzes ist, das werden wir uns nachher noch genauer anschauen. Denn der gilt für uns nicht mehr. Dieser Fluch, der ist ellenlang. Der zieht sich vom 5. Buch Mose, Kapitel 28, Vers 15, bis Vers 60 oder 70, bis ganz zum Schluss. Und da stehen Dinge drinnen, die haarsträubend sind. Von Krankheit, von Wahnsinn, von Kannibalismus, von Mangel, von schrecklichste Sachen. Das Gegenteil ist wahr für dich. Warum? Weil Jesus uns losgekauft hat vom Fluch des Gesetzes. Der Fluch des Gesetzes ist eine klar definierte, eine umrissene Sache, die in der Bibel drinnen steht. Wisst ihr, wir überlesen das, ja, der Fluch des Gesetzes, was immer das genau ist. Du kannst genau nachschauen, was es ist. Und das werden wir jetzt ein wenig machen. Wir werden uns natürlich auch den Segen anschauen, denn wenn der Fluch für uns nicht mehr gilt, was gilt dann für uns? Der Segen, Amen. Kandidat hat 100 Punkte. Damit, Vers 14 jetzt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, das heißt zu den Nichtjuden komme, zu den Heiden komme, zu uns komme, zu dir und mir, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also wenn du das jetzt hörst, was ich sagen werde, wir begeben uns jetzt nämlich gleich in die Schatzkammer Gottes, und es glaubst, dann wirst du diesen Segen erleben, dann wirst du gesegnet werden. Und der Segen, der ist dermaßen gut, dass du verblüfft sein wirst. Wir sehen im 5. Buch Mose, Kapitel 28. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Volkes, deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle. Wir könnten sagen, jetzt wo wir Christen sind, wir können das anders sagen. Jesus hat den Fluch für uns getragen, er hat uns den Segen erkauft. Solange wir das glauben und daran festhalten, gilt Folgendes für uns. Doppelpunkt. Der Herr, dein Gott, wird dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Wenn du zu wenig Respekt bekommst von deinen Kollegen in deiner Familie, dann sag das mal Gott und sag, Herr, du hast mir doch den Segen erkauft, den Segen Abrahams, der hier ausbuchstabiert ist. Herr, zu diesem Segen gehört, dass du mich als Höchste über die Nationen stellst. In anderen Worten, dass du mir Respekt verschaffst. Herr, verschaff du mir Respekt. Es sind viel zu viele Christen, die gehen mit dieser Wolke durchs Leben. Sie sind die Außenseiter, sie sind die Unrespektierten. Der Herr will das aber nicht. Der Herr möchte, dass du respektiert wirst. Das ist ein Teil des Segens Gottes. Sag also, danke Herr, dass du mich in ein Umfeld bringst, das mich respektiert, das meine Gaben akzeptiert, wo ich mich entfalten kann. Danke Herr. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt. Wisst ihr, dass es nicht selbstverständlich ist, in der Stadt gesegnet zu sein? Denn die Stadt hat in der Bibel einen schlechten Ruf. Wisst ihr, wer der Erste war, der eine Stadt gegründet hat? Kain, der Mörder. Der hat einen Sohn gehabt und der hat die Stadt Henoch nach seinem Sohn Henoch benannt. Das ist die erste Stadt. Eine Stadt, die einen Mörder gegründet hat, in der Leute drinnen waren, die drauf waren wie Kain. Ja, Kain war quasi der Mafia-Don und das war die entsprechende Stadt dafür. Prostmahlzeit. Die nächste Stadt, die uns begegnet in der Bibel, ist Babel. Erinnert ihr euch, Babel? Wir wollen einen Turm bauen, bis an den Himmel, damit, wenn wieder eine Flut kommt, wir uns in den Turm flüchten können. Nicht alle, aber immerhin die Hot Volley, die oberen 10.000 oder zumindest die oberen 1.000 oder zumindest die oberen 5. Und wer war derjenige, der da angetrieben hat? Ein Mann namens Nimrod. Der erste Gewaltherrscher auf der Erde. Sodom, Gomorra, Adma, Zeboim, Städte, die untergegangen sind, die Städte in der Ebene. Alles keine guten Städte. Aber hier heißt, gesegnet werde ich sein in der Stadt. Wisst ihr, in der Stadt, vor allem in den größeren Städten, da ist oft in manchen Vierteln der Wahnsinn daheim. Also ich habe schon in großen Städten gewohnt und in sehr großen Städten. Und hey, da, wo ich gewohnt habe, war es immer gut. Aber an anderen Stellen, hey, das war echt anders, sagen wir es mal so. Aber schau, du wohnst nicht in Babel, du wohnst nicht in Henoch, der Stadt Kains, du wohnst in Jerusalem. Der König von Jerusalem, das war Melchisedek, König der Gerechtigkeit. Der war König, der war Bürgermeister. Außerdem war er gleichzeitig Priester Gottes des Höchsten. Melchisedek und der König von Jerusalem bedeutet König des Friedens. Also der war Bürgermeister und Pfarrer in einem. Und in dieser Stadt, wo Gläubige waren, wo sich eine Gemeinde angesiedelt hat, wo Menschen an Gott geglaubt haben, das ist deine Stadt. Dort bist du gesegnet. Sag mal jemand Amen. Gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gut, dass wir es wissen. Denn was ist dem Abel passiert auf dem Feld unter Kain? Das Feld ohne Gott ist auch nicht gut. Kain hat seinen Bruder Abel dort erschlagen. Bei dir ist es aber anders. Es heißt, gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Was hat Gott noch gemacht mit dem Feld? Er hat den Ackerboden verflucht wegen der Sünde Adams. Erinnert ihr euch? In 1. Mose Kapitel 3. Aber hier ist genau das Gegenteil. Für dich gilt es nicht. Dein Feld ist gesegnet. Dein Ackerboden ist gesegnet. Deine Arbeitsstelle ist gesegnet. Wegen dir, wegen Jesus. Weil du in Christus bist. Deswegen schlägt dieser Segen auf deine Arbeitsstelle und auf dich durch. Halleluja. Gesegnet sei die Frucht deines Leibes, das sind deine Kinder offensichtlich. Und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs und der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. In anderen Worten, deiner Familie wird es gut gehen und deinem Arbeitsplatz wird es gut gehen. Und wenn du jetzt mal siehst, dass das Vieh nicht so gut drauf ist und die Rinder, dann gehst du eben und konzentrierst dich auf die Zucht der Schafe. Wenn es bei den Schafen gerade nicht so läuft, dann gehst du eben in die Rinderzucht. In anderen Worten, du bist flexibel, was den Arbeitsplatz anbelangt. Amen, hast du das gehört? Manchmal musst du dich da umstellen und einstellen drauf. Manchmal sagt der Herr so, du bist jetzt hier fertig und geh woanders hin. Das macht er tatsächlich. Aber dort, wo du bist, ist der Segen daheim. Nicht, weil du so großartig bist, weil er so großartig ist und weil du losgekauft bist vom Fluch. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Wann ist ein Korb gesegnet? Wenn was drin ist. Also in anderen Worten, der Herr wird dafür sorgen, dass du versorgt wirst. Manchmal ist die Versorgung vielleicht ein wenig eigen. Johannes der Täufer, der hat Heuschrecken und wilden Honig gegessen, so wie sein Vorbild, der Prophet Elia. Der hat das gebracht, was die Raben ihm gebracht haben in der Krise, in der Krisenzeit, als es nichts gab. Er ist immer noch versorgt worden, obwohl Dürre war, obwohl eine Hungersnot im Land war. Aber hey, was bringen die Raben für Zeug? Sag mal, wer will das schon? Ja. Muss ein hartgesottener Prophet sein, dann ist er das. Aber er ist ein Versorger. Amen. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und bei deinem Ausgang. Es ist gut. Wenn du reinkommst, geht der Segen mit dir. Und wenn du rausgehst, dann geht der Segen auch mit dir. Der lässt sich also nicht zurück. In anderen Worten, der Segen ist nicht an einen Ort gebunden. Dort, wo du bist, ist der Segen auch. Sag mal, lebst du in diesem Bewusstsein? Erwartest du das? Ich bin in Christus, der Christus ist gesegnet. Also leuchte ich jetzt, bin sein Leuchtschaf. Fertig aus. Denn viel zu viele von uns schauen ständig auf die Krise anstatt auf ihn. Du fängst dann an zu leuchten, wenn du auf ihn schaust und nicht auf die Krise. Gewöhn dir ein Segensbewusstsein an. Es ist deine neue Realität. Ich sage ja gar nicht, dass deine alte Realität furchtbar war. Natürlich warst du das, bin ich mir sicher. War meine auch. Aber wir leben jetzt in einer neuen Realität. Neue Realität. Jetzt wird's gut, pass auf. Vers 7. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen, auf 7 Wegen werden sie vor dir fliehen. Jesus im Grab konnte sich nicht mehr selber helfen. Vielleicht bist du auch in einer Situation, in der du dir nicht mehr selber helfen kannst. Vielleicht fühlst du dich auch, ja, eingeschlossen wie Jesus, als er tot war. Der Feind kommt auf einem Weg, auf dem Kreuzweg, und er erledigt dich. Aber der Herr sagt, nö, jetzt sind wir fertig mit diesem ganzen Theater hier. Jetzt schlägt der Segen voll durch. Und dann schickt Gott auch zu dir einen Engel, der deine Situation wenden wird, dein Grab öffnen wird. Und diese römischen Soldaten, als sie dann wieder wach werden nach der Ohnmacht, laufen davon, in 7 Richtungen wahrscheinlich. Sie laufen davon. Zum Schluss wird es so sein, dass du den Prozess gewinnst. Zum Schluss wird es so sein, dass was man gegen dich vorgebracht hat, sich gegen die Leute selber richtet, die versucht haben, dir zu schaden, die werden sich selber schaden. Warum? Weil Jesus deinen Fluch getragen hat. Der Herr wird dir den Segen entbieten in deine Speicher. Ja, ist gut, wenn man ein bisschen Geld auf dem Tagesgeldkonto hat, ja. Der Herr sagt, ja, da werde ich dafür sorgen, dass es bei dir nicht durchschlägt und die Inflation nicht alles wegfrisst, sondern ich werde dir Möglichkeit geben, was anzulegen, irgendwie was zu investieren auf eine Art und Weise, wo du es nicht verlierst. Der Segen ist entboten in deine Speicher. Hast du das gehört? Finde ich phänomenal. Der Herr denkt sogar an deine Speicher. Und zu allem Geschäft deiner Hand, in anderen Worten, deine Arbeit wird gesegnet sein. Ein Maß von Gelingen wird dabei sein, bei allem, was du tust. Und der Herr wird dich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Schau, der Herr hat für jeden von uns einen Wirkungsbereich, einen idealen Ort, ein Eden, was er Adam gegeben hat in Form von Eden. Es gibt er auch dir in Form eines Wirkungskreises, an dem du aufblühst. Meiner zum Beispiel ist diese Bühne hier. Ja, und noch verschiedene Stellen bei Fernsehfirmen und im Internet und so. Halleluja. Er wird dich segnen in dem Land, das der Herr dir gibt. Dass du dir nicht ergaunen musst oder so, sondern dass du von ihm zugewendet bekommst. Plötzlich bist du da. Du stolperst durch die Kulissen deines Lebens und plötzlich bist du am richtigen Ort. Das merkst du vielleicht erst nach einer gewissen Zeit, aber du bist am richtigen Ort. Halleluja. Sag es, Herr, bring mich an den richtigen Ort. An den Ort meiner maximalen Wirksamkeit, meiner Erfüllung, Halleluja. Kannst du ruhig machen. Und der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn deines Gottes hältst. Also er wird dich richtig aussondern, es wird dir nicht so gehen, wie es anderen geht. Wenn die Ägypter an ihren Plagen leiden, wirst du in Goschen sein, wo die Sonne scheint und wo das Gras grün ist, wenn es woanders verdorrt. Und du sagst es vielleicht, Pastor, hör mal, erlebt es irgendjemand? Hat es schon mal jemand erlebt? Ja, ich komme noch drauf. Gut, dass du es angebracht hast. Ich komme noch drauf. Und alle Völker der Erde, die werden das sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und sie werden sich vor dir fürchten. In anderen Worten, sie werden dich nicht angreifen. Wenn deine Feinde sich nicht angreifen trauen, weil sie wissen, du kannst dich viel zu gut wehren. Du hast einen Rechtsanwalt, du hast tiefe Taschen. Dann lassen sie es vielleicht eher bleiben. Zum Schluss probieren sie dich zu verklagen, aber zum Schluss blechen sie und nicht du. Und der Herr wird dir Überfluss geben an allem Guten. Mensch, Mose und auch Jesus und Paulus sind Wohlstandsprediger. Hältst du das aus? Was bilden sich die ein? Naja gut, ich meine, wir können nur lesen, was da steht. Jesus hat den Fluch für uns getragen, damit der Segen wirksam wird und zu diesem Segen gehört. Der Herr wird dir Überfluss geben an allem Guten. Und noch viele andere Sachen. Junge, Junge, der Herr wird dir seinen guten Schatz den Himmel auftun und deinem Land Regen geben zu seiner Zeit. Er wird dir ein Gelingen geben, für das du nicht verantwortlich zeichnen kannst. Er wird dir die Situationen hindrehen. Er wird dir Gelegenheiten hindrehen, die du selber dir nicht hindrehen kannst. In anderen Worten, plötzlich passieren dir Dinge, gute Zufälle, die du nicht auf dem Radar hattest. Wisst ihr, wir hätten so gerne immer die Kontrolle. Wir möchten gern, dass wenn wir das tun, jenes passiert. Und der Herr sagt, du machst dir da mal keinen Kopf. Ich werde es so machen, dass dir einfach so, weil du in mir bist, weil du mir nachfolgst, weil du mir ernsthaft nachfolgst, gute Sachen passieren werden. Der Herr wird dir seinen guten Schatz auftun. Was kannst du machen, damit es regnet? Gar nichts. Der Herr wird dafür sorgen, dass es über dir regnet. Dass deine Firma aus irgendeinem Grund Aufträge bekommt, wo eigentlich keine zu sehen waren. Die Konkurrenz geht reinweise pleite, bei dir kommen sie, da treten sie direkt die Tür ein. Das ist gut. Amen. Na, du wirst vielen Nationen ausleihen, du selber wirst aber nichts ausleihen. Ja, das hat sich wahrscheinlich bewahrheitet und es hat Neider hervorgerufen, die dann angefangen haben zu schwurbeln und zu schwafeln vom internationalen Finanzjudentum, ja, das anderen Leuten ausleiht. Ja, tatsächlich, es gibt tatsächlich jüdische Banker, die Rothschilds zum Beispiel, die haben das britische Weltreich vor 130, 40 Jahren oder so finanziell gerettet. Es hat sich tatsächlich erfüllt für die Juden seiner Zeit. Aber der Fluch des Gesetzes, von dem sind wir losgekauft und der Segen ist uns erkauft worden, damit uns sowas auch passiert. Damit wir Geld haben und anderen leihen können und uns selber nichts leihen müssen. Dass wir also in anderen Worten möglichst schnell schuldenfrei sind. Es ist Gottes Wille, auch für dich. Amen. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Du wirst also der Erste sein, etwas zu sagen haben, auch in der Firma. Du wirst gehört werden und nicht der Letzte sein. Du wirst immer nur aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Es wird besser und besser mit dir und besser und besser mit dir. Und es ist Gottes Wille für dich. Dass du nicht irgendwie einen Zenit überschreitest und dann halt so in der Dämmerung versinkst, sondern dass es für dich aufwärts geht, du Gott mehr erlebst, mehr Segen erlebst, mehr heute Segen erlebst als gestern. Das ist der Wille Gottes für dich. Also es muss einem einmal gesagt werden, ja, damit man das weiß. Das ist eine neue Realität. Das solltest du festhalten. Amen. Also weich nicht ab vom Herrn, zur Rechten oder zur Linken, dass du anderen Göttern nachläufst, dem Mammon, dem Ruhm oder was auch immer, sondern bleib bei ihm und er macht den Rest. Vers 15 jetzt. Ich muss auch noch auf ein paar Sätze eingehen. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest, mit ihm zu gehen, Jesus links liegen lässt, ihn verachtest, magst jetzt mit eigenen Worten, dann werden alle diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht wirst du sein auf dem Feld. In anderen Worten, dir wird nichts mehr gelingen. Du wirst immer denken, immer ich, immer ich. Wenn du das denkst und du bist Christ, dann musst du jetzt dringend deine Optik ändern und deine neue Realität im Glauben ergreifen. Denn dieses Immer-Ich gilt nicht mehr für dich. Halleluja. Ich gehe noch ein paar durch ein paar Verse. Wir können jetzt den Fluch einfach umkehren. Wir sprechen von der Fluchumkehr. Sag mal mit mir, Fluchumkehr. Du kannst für dich das Gegenteil von dem, was jetzt kommt, annehmen. Jetzt pass auf. Zum Beispiel in Vers 20. Der Herr wird den Fluch, die Bestürzung und die Verwünschung gegen dich senden, in allem Geschäft deiner Hand. Und da kannst du jetzt du sagen, hey, für mich gilt nicht der Fluch, sondern der Segen, nicht Bestürzung, sondern Freude und statt Verwünschung Segen. Ich werde hier nicht mit Wahnsinn geschlagen werden, sondern mit Genie. Mir werden immer wieder Geistesblitze gegeben werden, die von Gott kommen aus dem Himmel. Halleluja. Nicht Wahnsinn wird mich schlagen, sondern der Geistesblitz wird mich treffen. Ich lese mal Vers 33 zum Beispiel. Ich habe mal ein paar wichtige aufgeschrieben. Die Frucht deines Ackers und all dein Erworbenes wird ein Volk verzehren, das du nicht kennst. Und du wirst nur unterdrückt und zerschlagen sein alle Tage. Klingt furchtbar, ist grauenhaft. Du arbeitest und andere kassieren. Du kannst es umdrehen, du kannst sagen, die Frucht meines Ackers und all mein Erworbenes wird nicht ein Volk verzehren, das ich nicht kenne, sondern Leute, die ich nicht kenne, die werden für mich arbeiten und meine Frucht mehren und mein Erworbenes mehren. In anderen Worten, zu mir kommen nicht Plünderer, sondern zu mir kommen tatsächlich die Fachkräfte, von denen immer die Rede ist. Vers 34, und du wirst wahnsinnig werden vor dem Anblick dessen, was deine Augen erblicken müssen. Du wirst sagen, und du wirst, ich werde nicht wahnsinnig werden, sondern ich werde ausflippen vor Freude vor dem Guten, das meine Augen erblicken werden. Das gilt für dich. Vers 38, viel Samen wirst du aus Feld ausbringen, aber wenig einsammeln, denn die Heustrecke wird es abfressen. Du kannst sagen, wenig Samen werde ich aufs Feld hinausbringen, aber viel einsammeln. Das gilt für dich, genau das Gegenteil. Denn die Heustrecke, die wird nichts abfressen, sondern Gott wird besonders segnen. Wisst ihr, wer diesen Segen in seiner Fülle rundheraus erlebt hat? Der Einzige, der das wirklich erlebt hat, ist Jesus gewesen. Jesus hat genau das Gegenteil vom Fluch erlebt. Als er mal wenig Samen hatte, um das auszustreuen über 5000 hungrige Männer, hat er 5 Brote und 2 Fische genommen, hat die ausgestreut und hat sie alle gesegnet, hat ihnen allen was zu essen gegeben. Das genaue Gegenteil von dem, was hier steht, vom Fluch, ist bei Jesus passiert, in real. Nochmal, viel Samen wirst du aus Feld hinausbringen? Nein, Jesus hat wenig Samen aus Feld hinausgebracht und er hat viel angesammelt. Er hat 5 Brote und 2 Fische ausgeteilt und 12 Körbe voll eingesammelt. Gegenteil vom Fluch hat sich da ereignet. Es geht weiter. Weinberge, Vers 39. Weinberge wirst du pflanzen und bearbeiten, aber weder Wein wirst du trinken noch einsammeln, denn der Wurm wird ihn abfressen. Bei Jesus war genau das Gegenteil der Fall. Er hatte Wasser, Waschwasser, schmutziges Wasser, Krüge der Reinigung. Verstehst du, da haben sich die Hände und die Füße drin gewaschen. Die hat er genommen und dieses Wasser hat sich in Wein verwandelt. Es ist nicht so, dass sich Wein in Wasser verwandelt hat, so wie hier der Fluch sagt, sondern Wasser hat sich in Wein verwandelt. Das genaue Gegenteil vom Fluch ist passiert. Segen. Wisst ihr, Jesus hat auch die Natur völlig dominiert. Ich finde es Gottes Humor. Als er auf dem Wasser geht, unter ihm das schwarze Wasser, über ihm der schwarze Himmel und Wind und Sturm und Regen peitscht und Jesus geht da drauf spazieren. Er dominiert diese Dunkelheit vollkommen, wie der Geist Gottes am Anfang über das Chaos gegangen ist. So geht Jesus. Und er geht an seinen Jüngern vorbei, er winkt ihnen zu und er geht einfach weiter. Der lebt im totalen Segen. Der Fluch hat keinerlei Macht über ihn, könnt ihr das sehen. Und dann sagen sie, Herr, komm. Und er kommt und er steigt ins Boot. Als er im Boot ist, sind sie an dem Ort, wo sie hinwollen und der Sturm ist weg. Jesus hätte den Sturm schon stillen können, bevor er überhaupt losgelegt hat und übers Wasser gegangen ist. Aber das hat er nicht gemacht. Wisst ihr, warum er das nicht gemacht hat? Um uns zu zeigen, wir als Gesegnete, die in ihm sind, die quasi mit ihm durch den Sturm auf dem Wasser laufen, für uns ist auch egal, ob unter uns das Wasser schwarz ist und der Himmel schwarz ist und uns der Wind entgegen ist, es ist vollkommen wurscht. Wir gehen nicht unter, sondern wir laufen mit dem Herrn und sind geborgen in seinem Segen. Mann, das ist die neue Realität, das ist die Realität in Christus, die du hast. Wir sind in Gottes Schatzkammer, wir merken das gerade. Ich habe noch ein paar Verse. Vers 61, das ist noch sehr wichtig. Da heißt, der Herr wird dich mit Krankheiten schlagen und so weiter, die Seuchen Ägyptens würde gegen dich wenden. Stell dir das mal vor. Ja. Du fliehst aus Ägypten und dann wendet der Herr dir die Seuchen Ägyptens zu. Warum? Ja, weil du lebst wie ein Ägypter. Schlecht. Und er wird alle Seuchen Ägyptens auf dich wenden, vor denen du dich fürchtest, und sie werden an dir haften bleiben. Also du wirst einfach nicht mehr gesund werden. Das ist wirklich blöd. Und jetzt pass auf, Vers 61. Auch alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht in diesem Buch des Gesetzes geschrieben stehen, die nicht ausdrücklich zum Fluch des Gesetzes gezählt werden, alle Krankheiten, auch die nicht aufgeschriebenen, die wird der Herr über dich kommen lassen, bis du vernichtet bist. Wir können das Gegenteil sagen. Wir können das Gegenteil annehmen. Auch alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht in diesem Buch des Gesetzes geschrieben sind, die hat der Herr für uns getragen. Er wird sie nicht über uns kommen lassen und uns vernichten, sondern er wird dafür sorgen, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind. Wie gesagt, der Einzige, der das wirklich erlebt hat, so in seiner ganzen Fülle, das war Jesus natürlich. Und du kannst sagen, Pastor, hat es sonst irgendwie schon mal jemand irgendwie erlebt? Hat er schon mal jemand drin gelebt? Ich sag mal so. Es beginnt vielleicht mit einem Segen, der nicht so super groß ist. Aber es gibt so etwas wie einen Generationensegen. Eine Generation geht mit Gott, dann wird es mit der nächsten Generation besser. Die Generation geht mit Gott, wird es mit der nächsten Generation noch besser. Die Generation geht wieder mit Gott, kommt ein goldenes Zeitalter. Woher weiß ich das? In der Bibel ist die Rede von einer Frau namens Rahab, einer Kanaaniterin, eigentlich einer Person aus einem dem Untergang geweihten Volk. Diese Frau war eine Hure, die Hure Rahab. Die hat sich aber zu Gott bekehrt und ist eine Anbeterin Jahwes geworden, hat sich zum Volk Israel zählen lassen. Und ein Fürst des Stammes Juda, ein guter Mann, hat sie geheiratet. Boas mit der Ruth hat den Obed gezeugt, Obed Isai, Isai den König David. Und David hat den Salomo in die Welt gesetzt und unter Salomo gab es ein goldenes Zeitalter. Wenn du das nicht glaubst, dann lies mal die Geschichte von Salomo. Damals hat die Wirtschaft so gebrummt, das war so dermaßen gut, dass in Jerusalem Silber für nichts geachtet wurde. Die haben Silber genommen und haben es über die Stadtmauer rausgeworfen für die Armen da draußen. Die haben nur aus goldenen und diamantenen Gefäßen getrunken und so. So reich waren die seinerzeit. Buchstäblich ein goldenes Zeitalter. Der hat auch den Salomonischen Tempel dann gebaut, ja, voller Gold und allem. Goldenes Zeitalter, was will ich sagen? Es hat mit einem Segen begonnen auf einer Hure, die sich bekehrt hat. Die hat noch nicht so gewaltig viel Segen erlebt, wohl richtig. Die mussten erst das Land einnehmen, das Land Kanaan einnehmen. Es hat seine Krisen gehabt, dann sind sie durch schwierige Zeiten dort gegangen. Aber das sind Leute gewesen, die mit Gott gegangen sind und deswegen immer gesegnet waren. Die hatten immer genug. Lies mal die Geschichte von Boas zum Beispiel. Es war ein geachteter, respektierter Mann, ein gesegneter Gottes. Ein gesegneter Mann Gottes. Respektiert von seinen Leuten, hatte gute Mitarbeiterverhältnisse, der Chef zu seinen Mitarbeitern und so. Die haben sich extra gesegnet gegenseitig. Ich kann es im Buch Ruth nachlesen, es war richtig gut. Und der Segen hat sich weiter verschoben und aufgestaut und aufgestaut und aufgestaut, bis zum Schluss der sagenhafte König David an der Macht war und nach ihm dann Salomo, der weiseste Mann aller Zeiten. Also, Generationensegen. Es muss irgendwo anfangen. Und du erlebst ein Maß an Segen. Vielleicht noch nicht den völligen Segen, wie wir das heute besprochen haben, aber immerhin schon mehr als deine Vorfahren. Und irgendwann ist es dann so, dass wenn du mit Gott gehst, du tatsächlich in einer Gegend landest, wo einfach goldenes Zeitalter herrscht. Goldenes Zeitalter. Ein goldenes Zeitalter kommt nicht durch besonders fähige Politiker oder Wirtschaftssysteme und so, sondern durch den Segen Gottes. Denn der Segen Gottes, der bringt dann die richtigen Leute an die richtigen Schaltstellen der Macht und die ordnen und lenken das dann schon so, dass das alles zum Schluss passt. Manchmal sogar, obwohl sie das gar nicht wirklich wollen. Segen kommt raus, obwohl sie irgendwas anderes vorgehabt haben. Zieh dir das an, zieh dir das an. Wenn du sagst, so viel erlebe ich noch nicht, gut. Maß wirst du erleben, wenn du jetzt deine Perspektive änderst, ja, und sagst, hey, ich lebe jetzt in dieser neuen Realität und als der Gesegnete des Herrn losziehst, dann wird es was. Ich muss noch auf was eingehen, jetzt zum Schluss, wirklich zum Schluss. Manchmal kommt mir vor, gibt es Prediger, die sich eine ganze Karriere auf den Generationenfluch irgendwie jetzt da gegründet haben. Das Lösen von Generationenflüchen. Und es ist wohl so, ein Trinker, der setzt wahrscheinlich eher einen Trinker in die Welt als jemand, der kein Trinker ist. Also in anderen Worten, ja, es gibt schon Gewohnheiten, die du von den Eltern übernimmst. Wenn diese Gewohnheiten schlecht sind, dann kann es gut sein, dass du eben genauso versumpfst wie deine Eltern. Dann hast du eben diese Sozialhilfekarrieren, ja. wo der Großvater schon nichts gearbeitet hat, der Vater nicht und das Bub jetzt auch nicht. Und so, das gibt's also tatsächlich. Aber wenn du Christ bist, dann wird es alles geknickt. Ganz, ganz wichtiger Vers, wenn du Notizen magst, schreib dir das unbedingt auf. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Eine was? Eine neue Schöpfung? Etwas vollkommen Neues? Eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Die ganzen Schweinereien, die ganzen bösen Taten, die ganzen Hurereien, wie zum Beispiel in der Situation von dieser Rahab, die sind weggewaschen, die sind weg, die sind so, als ob sie nie passiert wären. Die Person, die das getan hat, die ist gestorben. Siehe, neu ist es geworden. Eine neue Person lebt jetzt in deinem Körper. Du bist geistlich, dein Geist ist auferstanden von den Toten mit Jesus. Deine Seele, die muss jetzt noch lernen, umzudenken und sich zu erneuern, das ist ganz klar. Denn deine Seele, die spielt dir immer noch Streiche, wer hat es schon gemerkt? Du musst nicht allzu lange auf der Welt sein, bis du das merkst, dass deine Seele Sachen macht, die eigentlich komisch sind. Du weißt es besser, aber tust dann trotzdem diesen Blödsinn. Das ist dann diese innere Gespaltenheit, die man oft sieht in Leuten. Aber Jesus sagt, wenn du mit mir gehst, dann sind deine guten Geister stärker als die schlechten in dir. Dann setzen sie sich nach und nach durch, bis du zum Schluss herrschst im Leben. Vor allem über deine Triebe und über diese ganzen dunklen Dinge. Halleluja. Amen. Also ganz, ganz wichtig. Jesus, wieder im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Jesus ist für uns zum Fluch gemacht worden, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in Christus. Was bedeutet das? Jemand, der gerecht ist, ist unverklagbar. Jemand, der gerecht ist, den kann man verklagen, aber es wird abgewiesen. Jemand, der gerecht ist, der kann in die Gegenwart Gottes gehen, ohne dort irgendwie Schaden zu nehmen. Der wird dort willkommen geheißen und empfangen. In anderen Worten, der Zugang, dein Zugang zu Gott, der ist jetzt offen. Es steht nichts mehr zwischen dir und ihm. Es steht nichts mehr zwischen dir und ihm. Glaubst du das? Wahrscheinlich kommen nach der Botschaft wieder Leute zu mir und sagen, Pastor, irgendwo merke ich noch, da steht noch was zwischen mir und Gott. Nein, hör zu, es steht nichts mehr zwischen dir und ihm. Du bist nicht möglicherweise, eventuell und vielleicht die Gerechtigkeit Gottes, sondern du bist es tatsächlich. Du bist erlöst, du bist eine neue Schöpfung. Es steht nichts mehr zwischen dir und Gott. Der Generationenfluch ist gebrochen. Denn Gott ist jetzt dein Vater und er ist unverfluchbar. Dein großer Bruder ist Jesus und der hat all deine Strafzettel für dich bezahlt. Jeden einzelnen. Alles. Der hat die Haftstrafe für dich abgesessen. Alles. Du bist jetzt in Ordnung mit Gott. Das ist das große Geheimnis des Christentums. Das ist die Hoffnung von Ostern. Gott liebt dich und er ist bereit und willig und in der Lage, dich zu segnen. Halleluja. Amen. Und falls du das auch möchtest, teilhaftig sein möchtest, dieses Segens, dann bete jetzt einfach mit. Lade Jesus in dein Leben ein. Wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Jetzt bist du auch in der Schatzkammer Gottes. Amen.